ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern. Auf der Leipziger Buchmesse.
Ja, herzlich willkommen am Stand von MDR Kultur am Literaturbauwagen. Das Interesse ist groß. Mein Name ist Bettina Baltschew und das Interesse ist natürlich besonders groß, weil Ines Geipel bei mir ist. Herzlich willkommen bei MDR Kultur, Ines Geipel.
Vielen Dank für die Einladung, Frau Baltschew.
Ja, bevor wir auf Ihr neues Buch eingehen, Landschaft ohne Zeugen, Buchenwald und der Riss der Erinnerungen, zunächst eine etwas allgemeinere Frage. Ihr Werk dreht sich ja immer wieder um die Aufarbeitung deutscher Geschichte und dabei scheint es Ihnen wichtig zu sein, Kontinuitäten aufzuzeigen, denn gerade ostdeutsche Biografien sind ja oft, wenn sie schon länger dauern, von mehreren Systemen geprägt, vom Nationalsozialismus, von der DDR und jetzt von der bundesdeutschen Gegenwart. Was genau treibt Sie denn an? Warum immer dieses Thema? Warum auch immer weiterdenken mit neuen Büchern?
Ich denke, wir sind nicht am Punkt. Also ich habe nach wie vor da und dort Ost wie West viel zu klären. Ich habe ja auch die Möglichkeit, in vielen Westdeutschland unterwegs zu sein. Als ich an umkämpfte Zone gesessen habe, ein Buch, wo zum Beispiel Buchenwald auch schon eine Rolle gespielt hat, saß ich da und dachte, okay, der Westen, der hat das alles gemacht, irgendwann, ja, als Nachklapp von 68. Und war dann in diversesten Orten, kleineren Städten und es wurde klar, in den Familien ist es auch nicht durchbuchstabiert. Und deswegen meine ich, bleibt das ein ost-westdeutsches Geschäft, Gesprächsgeschäft, eine Angelegenheit, die uns zusammen angeht. Und ich erlebe bei den Veranstaltungen, dass es meinethalben in Neubrandenburg heißt, na die da drüben, oder in Konstanz, na die da drüben. Aber wir sind im Jahr 36 der Einheit. Und ich dächte, wir haben dieses Schattenwerk, dieses deutsche Schattenwerk, und das müssen wir schon mitnehmen, wenn es um das Jetzt geht. Oder beziehungsweise es spielt ja auch eine Rolle, dass dieses Schattenwerk uns im Jetzt sehr bestimmt, dass wir uns ganz schön viele Abwehrtexte leisten und ich fände es schon gut, wir sind in einem sehr besonderen Jahr. Es geht um viel, wenn wir da miteinander ein Stück weiterkommen. Was heißt weiter? Ja, aber dass wir, und ich deswegen auch nochmal dieses neue Buch, dass ich dachte, ich glaube, so ein Stück Entzündlichkeit miteinander könnten wir schaffen, wenn wir mehr wissen. Also es ging mir nochmal darum, in diesem Buch, es ist ja Forschung gemacht, es ist ja jetzt nicht ein völlig neu erfundener Text, aber den Lesern möglichst viel Material in die Hand zu geben, dass sie sich selbst orientieren können. Und ich glaube, das nehmen wir wahr. Es gibt ziemlich viel Gekreisch in den Wörtern. Wir hören uns immer weniger zu. Und eine Quelle zu sehen, sie anzuerkennen und für sich auch zu bewerten oder ein Verhältnis dazu zu finden. Also in all diesen Quellen steckt ja unendlich viel Leben. Es steckt unendlicher Schmerz. Und diese Übererzählung, in der wir so stecken, da glaube ich schon, ist deutsche Geschichte, Ost wie West, immer noch ein großes Thema.
Nun sprechen wir über Ihr neuestes Buch Landschaft ohne Zeugen, Buchenwald und der Riss der Erinnerung. Und dieses Buch beginnt mit einer Szene, bei der sich vielleicht einige von uns, die vielleicht über 50 Jahre sind auch und im Osten oder in der DDR aufgewachsen sind, wiedererkennen werden. Sie stehen da mit 14 Jahren mit ihrer Schulklasse in der Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald und sollen die Treue zum Arbeiter- und Bauernstaat geloben. Und so wie Sie die Szene beschreiben, und ich kann mich outen, ich habe diese Szene auch erlebt, ein paar Jahre nach Ihnen, so richtig wohlgefühlt haben Sie sich nicht dabei. Was war sozusagen das Gefühl damals und wenn Sie jetzt darauf zurückschauen?
Ja, also ich glaube, die in Ostdeutschland sozialisiert sind und das ist uns ja immer noch sehr in den Poren. Also ich glaube, die DDR ist ohne Buchenwald nicht zu denken. Ja, das war die Staatserzählung, das ist der Staatsmythos. Und Sie fragen nach der konkreten Situation, wie ist es Ihnen denn ergangen? Also ich glaube, niemand, der dort gestanden hat, hat an den authentischen Bildern gezweifelt. Wir haben alle eingangs, Sie gehen in diese Gedenkstätte und sehen den Dokumentarfilm und man ist ja von diesen Bildern und diesen aufgerissenen Augen also selbst sprachlos. Ja? Ich glaube, das war nicht der Punkt, daran würde niemand zweifeln. Wobei ich habe das Glück gehabt, mit Herrn Lüttgenau zu sprechen, kürzlich, ist der Pressesprecher von Buchenwald, der nochmal klar gemacht hat, in diesem Dokumentarfilm, die Bilder, die wir da sehen, es ist eben nicht die Erzählung der deutschen Kommunisten, sondern es sind ungarische Juden im kleinen Lager. Und schon da sieht man ja, ja, dass an der Erzählung was nicht korrekt ist. Und dieses Inkorrekte im Hinblick auf den Geschichtsraum und diesen speziellen Ort, das ist ja, Sie fragen danach, wir wissen alle, das ist der zentrale Initiationsort, ja, für die DDR gewesen. Es gab andere Lager, es gab Sachsenhausen, Ravensbrück. Aber Buchenwald war Buchenwald und das war wie, ja, also ich sage es im Buch auch, es ist diese Gravitation der Erzählung, was DDR-Geschichte angeht, was DDR angeht, ja, ist praktisch eine Gravitation um diesen Ort. Und da nochmal zu schauen, was ist denn tatsächlich, betone es nochmal ausdrücklich, in den 90er Jahren hat es dazu viel Forschung gegeben, aber es war in bestimmterweise auch eine Spezialforschung. Ja? Also wer schaut sich einen Dokumentenband an, der ganz verdienstvoll von zwei Historikern, Lutz Niethammer und Karin Hartewig, gemacht wurde. Und überdies ist das ja auch schon wieder 30 Jahre her. Ja? Also was, das war für mich die Frage, was hat dieses Wissen tatsächlich in uns gemacht, hat es uns erreicht und es ist uns doch allen helle, dass etwas, was so als Bild lieb geworden oder mit dem wir groß geworden sind, was ein Stück Identität auch, ja, also politische Identität geworden ist, dann heute davon Abstand zu nehmen und sich auch ein Stück weit davon zu emanzipieren und zu sagen, na Moment mal, also ich spreche in dem Buch auch von dem Recht auf Enttäuschung, ja, also und dieses Recht wollte ich gern einlösen und wie gesagt den Lesern möglichst viel Material liefern. Ich hatte die Möglichkeit, ein Jahr lang im Stasi-Unterlagenarchiv in Berlin zu sitzen und es fiel mir eben auf, ja, die, das Buch von Lutz Niethammer zu den roten Kapos arbeitet vornehmlich mit den SAPMO-Akten, also den Parteiakten. Und ich hatte eben die Möglichkeit, ein sehr umfassendes Konvolut aus dem Stasi-Unterlagenarchiv nochmal einzusehen. Und das ist dann schon auch nochmal, also wenn Sie die Zeugenaussagen aus den Prozessen in der Bundesrepublik zu einem bestimmten Thema, Buchenwald, ja, meinetwegen dem Thema der Todesinjektionen, anschauen, meine ich schon, dass es nochmal zu anderen, konkreteren Aussagen heute in diesem Buch kommt, als vor 30 Jahren in dem Niethammer-Buch. Das ist nicht kategorisch anders, ist nicht vollständig anders, aber es ist nochmal eine Erweiterung. Und vielleicht, da sind wir noch nicht am Ende, vielleicht auch nochmal eine andere Bewertung.
Jetzt haben Sie uns schon ein bisschen angedeutet, dass Sie, wie Sie vorgegangen sind. Sie haben die Stasi-Unterlagen gelesen. Wenn man Ihr Buch liest, stellt man fest, dass die Geschichte von Buchenwald ja durchaus mehrere Kapitel kennt. Also Sie haben gerade über die Geschichte in der, ja, der Geschichtsbetrachtung in der DDR gesprochen, aber gegründet wurde Buchenwald ja erstmal als Konzentrationslager 1937. 1945 wurde es von den amerikanischen Alliierten befreit. In den Jahren danach wurde es von den sowjetischen Besatzern als Internierungslager benutzt. Und 1958 wurde dann tatsächlich die Mahn-und-Gedenkstätte gegründet. Und dann gibt es ja noch das Buchenwald der Gegenwart. Und da hat natürlich 1989 auch nochmal eine komplette Zäsur stattgefunden. Und deshalb spricht man auch nicht umsonst vom Buchenwald-Komplex. Ihr Buch ist vergleichsweise schmal, wenn man jetzt das Thema betrachtet. Sie schreiben in dem Buch auch, dass Sie sich selbst hin und wieder die Frage gestellt haben, ob das Thema nicht eigentlich viel zu groß ist. Wie schafft man es trotzdem, sich diesem Komplex anzunähern und da auch eine Form dafür zu finden, damit umzugehen?
Also ich habe ja eingangs schon gesagt, ich wollte natürlich, also das wäre ja völlig vermessen. Ich komme nicht, ich stehe jetzt nicht vor Ihnen zu sagen, das ist jetzt irgendein ultimatives Buch über Buchenwald. Ich muss so sprechen, okay. So muss ich sprechen. Es liegt viel Text vor, es liegt viel fundierte Forschung vor. Dieses Buch ist ein Buch, was sich an die Leser, an das Publikum, an uns richtet, genau mit der Frage, was sind die Bilder, die uns im Hinblick auf diesen Komplex so geformt haben? Und ich verstehe dieses Buch im Grunde aus der Geschichte kommt, wie so ein Zeittorpedo, das aber das Jetzt meint. Also das, was wir heute politisch entscheiden, das, was wir heute fühlen, denken, also an diesem Buchenwald hängt im Grunde ja das Symbolsystem DDR und damit natürlich auch diese Erzählung, das wissen Sie, ja, an dieser roten, also ich habe gerade eine Veranstaltung gehabt, da kam ein Mann auf mich zu und sagte, ja, wissen Sie, ja, DDR-Kritik gegessen, aber eins haben wir doch gehabt im Osten, den roten Antifaschismus. Und dann ist 89 der Westen gekommen und hat uns auch den noch weggenommen. Und das war eigentlich mein Motiv für das Buch, dass ich gedacht habe, es geht nicht darum, jemanden irgendwas wegzunehmen, sondern miteinander Geschichte nochmal anders, konkreter mit, wie wollen wir uns verhalten in diesem Jetzt, ja, mit diesem ganzen, in diesem ganzen Irrsinn, in diesem aufgeriebenen politischen Zustand, wenn wir nicht miteinander auch ein Fundament haben. Und Sie wissen, wie sehr diese Gedenkstätte Tag für Tag von rechts und von links angegriffen ist. Und könnt ihr mir vorstellen, dass dann gerade die Gedenkstätte sagt, dann kommt die noch um die Ecke mit einem Buch, ja, und macht es nur noch verrückter. Das ist gar eben genau mein Gegenimpuls, dass ich sage, lasst es uns doch miteinander, diesen Weg miteinander gehen. Und Sie wissen, diese Attacken sind nicht irgendwelche Attacken. Es geht ja da am Ende des Tages auch darum, dass diese Gedenkstätte, ja, bei Machtübernahme von AfD geschlossen wird. Das ist ja alles formuliert. Also wir sind ja in einem richtigen schweren Handgemenge und Wortgemenge. Und ich lese diese oder verstehe dieses Buch zuallererst und im Kern als eine Unterstützung der Arbeit der Gedenkstätte.
Ja, Ines Geipel, wir haben es. Ja, Ihr Applaus. Wir haben es am Anfang gesagt, wir haben beide diese Initiationsritus vor der Jugendweihe mit 14 Jahren miterlebt, wo man dann als junger Mensch da in Buchenwald steht und ein bisschen nicht so richtig weiß, wohin mit sich und mit seinen Gefühlen. Und ich habe gerade gesagt, die Geschichte Buchenwalds ist lang, aber natürlich ist dieser Kern der Geschichte in der DDR auch wesentlich für Ihr Buch. Und Sie schreiben an einer Stelle mal sehr schön, wie ich finde, also Ines Geipel findet immer sehr gute Begriffe, die sich dann einem so, die hängen bleiben und die man sich merkt. Und einer davon ist Buchenwald als Gedächtnis politische Hypnose. Das hat mir gut gefallen, und zwar eine Hypnose, die eben wenig Platz ließ für jene Menschen, die nicht in diese propagandistischen Rahmen der DDR passten, weil Sie haben es ja schon beschrieben, es war eine Staatsdoktrin. Mit dieser Geschichte von Buchenwald sollte eine Botschaft vermittelt werden. Können Sie uns diesen Begriff noch etwas näher erläutern, was Sie mit dieser Hypnose meinen?
Naja, was ist die Grunderzählung, ja, des roten Antifaschismus? Wir bauen im Osten das bessere, das solidarischere, das gütigere Deutschland auf. Und ich erzähle ja eigentlich die Geschichte zur Zeit, in dem Moment der Realität des Lagers. Und mich interessiert im Nukleus eigentlich diese Endphase, Januar bis 11. April 1945. Was ist da realiter passiert? Nicht nur in der Dynamik, ja, die Todestrecks, die aus Auschwitz kamen, aus Stutenhof, aus den Lagern im Osten. Also wie hat sich ein Lager wie Buchenwald verändert in dieser Endphase vor dem Krieg? Und wie waren die Machtverhältnisse und diese Kollision zwischen brauner und roter Gewaltwelt, Gewaltgeschichte zu Zeiten des Lagers? Das ist ja wirklich sehr erstaunlich, und das meine ich dann auch mit Hypnose, dass genau diese Welten wie diametral nach 45 auseinandergenommen wurden. Ja? Und was will ich damit? Ich möchte eigentlich damit nochmal klar machen, wir sind in der Welt, ja, TikTok, also gut, böse, schwarz-weiß. Wir wissen eigentlich von heute aus auch, wie das alles so gelaufen ist, und Menschen in so einem extremen Moment. Und ich möchte auch nicht missverstanden werden. Für mich ist klar, dass jeder, der da Häftling war, war Opfer. Und trotzdem, also wie wollen wir uns denn zur Geschichte verhalten, wenn wir es nicht schaffen, diese hochgradige Ambivalenz der Vielheit der Opfer und auch der Vielfalt der Täter konkret, ganz real in den Blick zu bekommen? Also mir geht es um das Durchbrechen dieser Distanz, ja, dieser historischen Distanz, die wir so eingenommen haben und in denen wir uns auch ein Stück weit eingerichtet haben. Und es hat ja auch was von so einer merkwürdig sakral ritualisierten Entleerung. Ja? Wir gehen dahin, dann fühlen wir uns ein bisschen besser oder eben unwohler, wie auch immer. Aber was hat es eigentlich, also diese Dimension der Auslöschung des Leids auch danach, ja, also in unseren vielen Umschreibungen, Nacherzählungen, die nochmal an uns, also dieses Buch funktioniert auch über viele Details, ja, also eben, es gibt unten so einen, wie so einen Quellenticker über 300 Seiten, und das ist natürlich im Grunde auch die Situation im Archiv gewesen, dass ich ja diese Akten gesehen habe und gedacht habe, boah, also wie soll ich mir das alles vorstellen? Und ich sage es nicht rhetorisch, es ist wirklich gemessen auch daran, was vorliegt, ja, habe ich natürlich manchmal auch im Schreiben, bin ich auch abgerissen oder hatte es Schwierigkeiten, mich zu orientieren, und habe gedacht, ich muss das mit reinschreiben, dass es mir in dem Moment so geht, dass ich nicht diejenige bin, die vor Ihnen sitzt oder Ihnen ein Buch in die Hand gibt, das man so durchliest mit großer These, sondern ich möchte, das ist der eigentliche Impuls, dass man miteinander sucht nochmal, ja? Dass man miteinander sich auf den Weg macht, dass man sich auch darin gefährdet, in der Lektüre. Es ist ein harter Stoff, es ist nicht, was man so, ja, es ist auch ein bisschen merkwürdig, dass wir hier so sitzen und über dieses Grauen so sprechen, das finde ich, ist auch schwierig, aber ich bin ja, sitze ja vor Ihnen, weil ich möchte, dass es uns was angeht.
Sie haben gerade die Distanz beschrieben zu dem Thema, die wir einnehmen und die uns wahrscheinlich auch ja, die wir vielleicht auch einnehmen, um den Schmerz nicht zuzulassen. Und ich, was das Buch, Ihr Buch auch auszeichnet, und Sie haben es gerade schon ein bisschen angedeutet, ist, dass Sie das Thema sehr nah an sich ranlassen, sogar so nah, dass Sie dann auch über Ihre Mutter schreiben, über Ihre beiden Großväter. Und der Effekt ist dann tatsächlich, dass man selber auch sich in diese Rolle begibt. Also ich glaube, in dem Moment, wo man dann selber mal darüber nachdenkt, wie haben denn meine Eltern und Großeltern darüber gesprochen, welche Rolle haben die eigentlich gehabt, beziehungsweise auch nicht gesprochen, weil das ist ja wahrscheinlich häufiger vorgekommen, dass nicht gesprochen wurde. Ist das auch eine Methode, dass man, indem man das ganz persönlich macht, da noch auch noch mal eine andere Ebene erreicht?
Naja, Sie können sich vorstellen, dass ich mir das Feld natürlich anschaue. Was haben wir 80 Jahre Befreiung im letzten Jahr? Was ist in den Medien geschehen? Was hat die Berliner Zeitung berichtet? Welche Geschichten sind sozusagen öffentlich geworden? Und natürlich ist es mir aufgefallen, dass wir Ostdeutsche mit unserer belasteten Geschichte, ja, mit unserer, wir sind genauso eine Tätergesellschaft wie der Westen. Und dass wir diese Erzählung, und das ist ein Teil dieses Buches, dass gern dabei sind, die Dinge auf die andere Seite zu exkludieren, ja, über die Elbe hinüber, und da saßen die Täter, und endlich damit aufzuhören und zu sagen, nee, wir haben genauso diese Tätergeschichte wie im Westen, und es ist Zeit und überdran, den Holocaust im Osten zum Thema zu machen, die in die Familien zu gehen. Und es ist ja, es passiert ja. Ich bin im Gespräch mit vielen Jungen, die Familiengeschichte über das Stasi-Unterlagenarchiv anschauen und sagen, okay, der Vater redet nicht, der Großvater redet nicht, also gehe ich ins Archiv. Das ist ja das, was gerade passiert. Und ich glaube an diesen Tidenstrom, und ich glaube daran, dass wir durch dieses viele verbrüllte Nein, was uns gerade so im Osten bestimmt durchkommen, dass wir, wir müssen nur den Faden legen, glaube ich. Ja? Wir sind doch viel besser als das, was medial immerzu über uns von sich gegeben wird, und nicht alle rattelblöd. Ja? Wir haben einfach eine schwere Geschichte, wir haben 56 Jahre Diktaturgeschichte, das ist was anderes als im Westen. Und das braucht eine Beharrlichkeit. Revolutionen sind ein langsames Geschäft. Ja? Und ich bleibe aber dabei, dass dieses 89 ein Öffnungsmoment war. Ich hoffe auch in der Gesellschaft selber und in den Familien. Und das wird nicht anders gehen, als dass wir diesen Text entwickeln. Weil Sie mich fragen, dann sitze ich natürlich vor Ihnen, ja, ein Vater mit einem, als Terroragent 12 Jahre in den Westen gefahren, und ich habe immer auf diesen Vater gestarrt und gedacht, oh, ich muss diesen Knoten für mich hinkriegen, und hinter dem Vater stehen zwei SS-Großväter, ja, also es ist diese Doppelung, und die haben wir im Osten, und nicht jeder hat, ja, einen Stasi-Vater und einen SS oder zwei SS-Großväter, das ist mir schon helle. Aber wir alle haben diese Diktaturgeschichte, die über uns liegt. Und ich komme aus dieser doppelten Belastung und habe natürlich ein Gespür davon, dafür, wie schwierig es ist, sich da durchzuarbeiten. Aber es ist möglich, und deswegen diese Bücher, weil ich sie auch ein bisschen als Versuch sehe, miteinander so Erzählmodelle, ja, zu kreieren, zu schaffen, zu möglich zu machen. Ja. Ich möchte, dass wir miteinander ins Helle kommen.
Und Sie möchten, dass wir zusammen ins Helle kommen. Und ein anderer Begriff, der mir aus Ihrem Buch Fabelland im Gedächtnis geblieben ist, ist die Wendung von, der Osten muss zwei Diktaturen ausatmen. Es hat mir auch gut gefallen, dass Sie immer so Bilder finden, die doch sehr nachvollziehbar sind. Und Sie haben es gerade beschrieben, Ihre doppelte Belastung. In meinem Haushalt gibt es auch einen SS-Großvater, der zu seiner Familie gesagt hat, wenn Hitler den Krieg verliert, bringe ich euch alle um. Und meine Mutter war 6 Jahre alt, die hat ihm das geglaubt. Und das macht natürlich was von den Leuten. Und wenn man da nie die Chance hatte, darüber zu sprechen, dann muss man wahrscheinlich erst mal ausatmen, um zu dem Gespräch zu finden. Haben Sie einen kurzen letzten Tipp, wie man das Gespräch anfängt? Denn es ist ja nicht einfach. Gerade mit Leuten, die die beiden Diktaturen noch miterlebt haben.
Ich hatte gerade eine Veranstaltung, da saßen in der ersten Reihe zwei Jungs, junge Männer, beide studieren Geschichte. Und der eine erzählt, mein Vater war Stasi-Offizier, der hat die Waffe noch im Schrank. Und der andere sagt, mein Vater stand an der Grenze, ja, also NVA. Und der eine sagt, ich bin sitzen geblieben am Tisch, ich habe immer wieder gefragt, es war schwierig, aber irgendwann hat der Vater angefangen zu erzählen. Und bei der Stasi-Geschichte, er sagte, no way, es war nicht möglich. Und das ist dieses Risiko, ja, das Risiko des Fragens, des Risikos, dass man das Nein bekommt, das Schweigen bekommt. Aber auch da ist die Geschichte ja nicht zu Ende. Wir haben faszinierende Archive. Man kann unwahrscheinlich viel rauskriegen mittlerweile. Ja? Die Archive sind offen. Ich glaube an die Integrität der Quelle. Ich bin sozusagen eine Emphatikerin oder Fanatikerin, was Quellen angeht. Ich glaube, wichtiger ist, dass wir als Gesellschaft diesen Weg, ja, diese Räume eröffnen, dass das uns miteinander möglich ist und dass wir nicht abbrechen. Im Moment habe ich eher das Gefühl, es kippt und es geht so ein Stück in die Regression und das sollte uns nicht passieren.
Ines Skalpel, ich danke Ihnen sehr für die Einsichten in Ihre Gedankenwelt und hoffe, dass wir Sie neugierig gemacht haben auf dieses sehr bewegende Buch Landschaft ohne Zeugen, Buchenwald und der Riss der Geschichte, erschienen im S. Fischer Verlag. Ines Skalpel, Sie sind damit nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse und ich glaube, ich darf das sagen, wir drücken Ihnen allen die Daumen. Vielen Dank.
Noch mehr eintauchen in die Welt der Literatur können Sie in den MDR Kulturgesprächen, zum Beispiel mit Natascha Wodin, Axel Hacke, Alina Bronski oder Irina Fingerowa. Jetzt in ARD Sounds.